Schön, dass ich bei euch sein darf. Es hieß, wir sind Gottes Hausgenossen. Wir gehören hier alle miteinander zusammen. Finde ich ganz toller Vers. Absolut vielen Dank für diese Einführung. Und da wird es wahrscheinlich vermutlich ein bisschen komisch anmuten, wenn ich dann ein Thema hier mit euch angehe, das ganz überraschend kommt. Pastor Rolando wusste es nicht, Rocci wusste es nicht, keiner wusste das, aber ich habe einfach gedacht, in einer Gemeinde, in der alle einander lieben, in der alle miteinander gut unterwegs sind, ist es vielleicht gut, dieses Thema anzugehen, bevor irgendetwas an Konflikten da ist. Ich gehe davon aus, dass das euch überhaupt nicht betrifft. Okay? Deshalb, Konflikte wirklich, besonders in Kompass, in eurer evangelischen Freikirche, wir als Christen, wir haben doch keine Konflikte. Oder doch? Manchmal, wenn Konflikte da sind, oder dann stellen wir uns das so vor, wie zwei Ziegen, ihr könnt es vielleicht erkennen, ja, die gegeneinander kämpfen, die miteinander etwas austragen. Oder vielleicht eher so. Das ist ja das, wie man sich das wünscht. Man hat etwas, mit dem man besprechen muss, und dann trifft man sich, jeder hat seine Meinung, jeder trägt sie vor, und dann trifft man einen Konsens. Oder so. Ja, ich glaube, ihr wisst, um was es geht. Heute Abend um 21 Uhr fängt es an, dieser Konflikt. Wer ist denn der Beste, das beste Team in der Welt? Viva España! No? Viva Argentina! Sí? Viva Alemania! Oh, amen, amen! Viva la Iglesia, el Compass! Okay, there you go. Ihr merkt, es sind Emotionen, die da mitspielen. Bei Konflikten geht es nie einfach nur so ganz glatt. Und darum, ja, der alte Mann gegen den jungen Kerl, 19 gegen 39, wer ist das bessere Team? Wer wird dann letztendlich das auch nach Hause tragen, dieses, ja, was alle sich wünschen? Ja? Aber es geht ja eigentlich um viel mehr. Konflikte bei Christen kommen vor. Ihr könnt gerne Apostelgeschichte 6 aufschlagen, und da werden wir die Verse 1 bis 7 miteinander betrachten. Aber zuerst einmal den ersten. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Ein Problem, ein Konflikt. Was hättet ihr getan? Wie hättet ihr das gelöst? Darf ich mal so mutig sein und einfach euch eine Minute zu geben und mit eurem Nachbarn auszutauschen? Was hättet ihr getan, so aus dem Bauch heraus? Eine Minute nur. Lieber Vater im Himmel, es gibt Konflikte in dieser Welt. Und das von Anfang an schon gesehen, im Paradies, als die Schlange Eva und Adam verführt haben. Und du bist derjenige, der eine Lösung gibt, einen Ausweg aus diesen Konflikten. Ich möchte einfach um deine Gnade und deinen Geist jetzt bitten, dass du uns hilfst, zu sehen, was das ganz praktisch für uns bedeutet, für unsere Ehe, für unsere Beziehung bei der Arbeit, für unsere Beziehung hier in der Gemeinde, da wo wir einfach mit Menschen unterwegs sind. Ich bin davon überzeugt, dass Konflikte etwas Gutes sind, weil und wenn du da der Mittelpunkt bist. Und so sei du der Mittelpunkt, auch in dieser Predigt und auch in dem, dass wir über Konflikte nachdenken. Amen. Weiß nicht, was ihr gesagt habt. Manche von euch kennen diese Geschichte natürlich. Ich glaube, wir können ganz viel daraus lernen, auch für uns ganz praktisch. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier einiges einfach an Beobachtungen mitbringe, die Leute hier schon aus der Soziologie mit einfach hineingebracht haben. Und das eine ist einfach der Scholz von Thun, der sagt, wenn wir miteinander reden, dann hat es nie nur eine Ebene. Dann sind immer gleich mehrere Ebenen auch mit angesprochen. Und ich werde das dann auch auf unseren Bibelabschnitt dann anwenden. Da ist einmal die Sachebene. Es geht um Dinge, ganz normal das Thema. Dann geht es aber auch um eine Beziehungsebene. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Der Ton macht oft die Musik. Dann gibt es auch eine Selbstkundgabe. Hey, ich fühle mich vielleicht benachteiligt oder hey, so geht es mir. Und dann geht es auch um eine Appellseite. Ich brauche dich, hilf mir. Und wenn wir so als Ehepaar miteinander umgehen, dann merken wir das meistens am stärksten. Und da habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Ich hoffe, der Ton geht mit der Technik. Und jetzt schauen wir mal, ob das dann auch wirklich miteinander sehen können, was das ist. Das ist ein Loriot, so ein, ja, ihr kennt den wahrscheinlich. Schauen wir mal.
Bertha.
Ja?
Das Ei ist hart. Das Ei ist hart.
Ich habe es gehört.
Wie lange hat das Ei denn gekocht?
Zu viel Eier sind gar nicht gesund.
Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat.
Du willst es doch immer 4,5 Minuten haben.
Das weiß ich.
Was fragst du denn dann?
Weil dieses Ei nicht 4,5 Minuten gekocht haben kann.
Ich koche es aber jeden Morgen 4,5 Minuten.
Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Huhn.
Ach. Und woher weißt du, wann das Ei gut ist?
Ich nehme es nach 4,5 Minuten heraus, mein Gott.
Nach der Uhr oder wie?
Nach Gefühl. Eine Hausfrau hat das im Gefühl.
Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist.
Aber es ist hart. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht.
Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag in der Küche, mache die Wäsche, bringe deine Sachen in Ordnung, mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht.
Wenn ein Ei nach Gefühl kocht, dann kocht es eben nur zufällig genau 4,5 Minuten.
Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig 4,5 Minuten kocht. Hauptsache, es kocht 4,5 Minuten.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig weiches Ei. Es ist mir egal, wie lange es kocht.
Aha, das ist dir egal. Es ist dir also egal, ob ich 4,5 Minuten in der Küche schufte.
Nein, nein.
Aber es ist nicht egal. Das Ei muss nämlich 4,5 Minuten kochen.
Das habe ich doch gesagt.
Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal.
Ich hätte nur gern ein weiches Ei.
Gott, was sind Männer primitiv?
Ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um.
Also, bitte nicht zur Nachahmung empfohlen, okay? Aber vielleicht kann man ein bisschen nachvollziehen. Manchmal in unseren Gesprächen sind wir so unterschiedlich, dass wir einfach den anderen missverstehen. Und das liegt an diesen verschiedenen Ebenen. Wir denken, wir reden auf der Sachebene, aber jemand anders hört dann nur diese Appellebene und hört dann, es stimmt was mit dir nicht. Und dass dann ein Gespräch eskaliert und schwierig wird und vielleicht sogar Feuer fängt, kann man sich vorstellen, oder? Und ich denke, so ähnlich könnte ich mir das vorstellen auch bei der ersten Gemeinde. Da hatten wir ja die Apostel, die waren ja mit Jesus unterwegs. Die wussten, wie man sich verhält, oder? Die hatten alles, aber an dem Punkt hatten sie noch nicht genügend Bewusstsein für die Verschiedenheit, die wir auch untereinander haben. Und so könnte ich mir vorstellen, dass die Wahrnehmung, ich habe gesehen, dass die hellenistischen Witwen nicht versorgt werden, einfach mal eine Tatsache da war. Interpretiert wurde es, das ist ein Versehen vielleicht oder vielleicht sogar, das ist Absicht. Da tut jemand etwas, was mir wehtut oder uns nicht gut tut. Und dann die Emotionen, am besten noch auch, mich hat es traurig gemacht. Aber vielleicht waren auch ein paar, die ein bisschen mehr mit ihren Emotionen da waren und die dann vielleicht sogar aufgestanden sind. Was macht ihr denn hier? Wie geht es denn hier ein? Das kann doch gar nicht sein. Und dann der Handlungswunsch, wir brauchen Hilfe, versorgt auch unsere Witwen. Einfach klar und nachvollziehbar. Naja, ich habe einige Folien jetzt aus einem Unterricht von meinem Professor Weyand, der ist Friedensforscher bei den Mennoniten in Basel. Und der hat einiges zu diesem Thema dann auch gesagt und da nehme ich jetzt auch Material daraus. Und er hat gemeint, es ist komplizierter, als wir denken. Man musste sich so wie einen Baum vorstellen. Die sachlichen Anteile, die inhaltlichen Fragen, das, was man sieht, das ist so Stamm und Baum im Ganzen. Aber das sind so viele Dinge, die im Untergrund versteckt sind, die Wurzeln und auch der Boden und die Nährstoffe. Und da gibt es sehr vieles, was emotional ist, was Beziehungsfragen sind, was vielleicht sogar auch Machtfragen sind. Wer hat denn hier das Sagen? Wer darf hier bestimmen, wie die Struktur jetzt in der Gemeinde aussieht und was wir letztendlich tun, wie wir miteinander umgehen? Es waren die Apostel. Die hatten die Macht, die wurden eingesetzt von Jesus. Und deshalb mussten alle das tun, was sie auch wollten. Oder? Und wir merken, da fehlt was. Darf man, wenn irgendetwas fehlt, auch das äußern? Hat jemand mal gesagt, bei einem guten Team darf man auch Konflikte immer wieder vorbringen, weil Konflikte der Nährboden sind, um etwas zu verbessern, um etwas voranzubringen. Wenn es keine Konflikte gibt und alle nur das machen, was irgendeiner sagt, dann geht es immer in diese Richtung und dann fehlt etwas von dem Miteinander, was letztendlich auch da ist. Aber jeder bringt seinen Kontext mit. Jeder bringt ja seine Werte mit und jeder bringt ja auch seine Kultur mit. Die alemannischen Schwarzwälder, so einer wie ich, haben ihre Kultur. Und es sind oftmals dickköpfig, die wollen etwas, dass das so läuft, wie es bisher ist. Aber da gibt es andere, auch hier in der Nähe, und ich will jetzt die Ethnie nicht aufzählen, die etwas lieber präzise haben wollen, etwas klarstellen wollen. Und deshalb darf man manchmal auch etwas sagen. Und es sollte nicht irgendwie böse gemeint sein, sondern das dient dem Ganzen. Und dann gibt es die anderen, die sind sehr sympathisch und die wollen, dass alles ohne Probleme läuft. Und dann tut man Konflikte zum Teil auch etwas zurückdrängen oder gar nicht letztendlich weitergeben. Ich habe eben interkulturelle Leitung studiert und habe eben auch manches herausgefunden oder gesehen, was andere geschrieben haben. Und wenn man mal den 7. Punkt hier, Disagreeing, anschaut, sind es 8 verschiedenen Skalen, um Unterschiede festzustellen, wie Menschen im Business miteinander umgehen. Wie ist es, wenn du nicht mit jemandem übereinstimmst? Dann ist es doch oft so, dass die einen Konfrontation vermeiden und die anderen Konfrontation suchen und gut finden. Und jetzt hat man mal hier Frankreich, Deutschland, China und Japan miteinander verglichen. Man könnte jetzt auch einige andere Länder nehmen. Aber da es ja bei euch keine Chinesen und Japaner gibt, da ist es vielleicht ganz gut, das einfach mal an einem neutralen Platz zu sehen. Und da sehen wir, dass China auf der linken Seite ganz stark eben hier Konfrontationen vermeiden will. Die Japaner sagen aber, dass die Chinesen viel stärker konfrontativ unterwegs sind. Ja, weil sie noch weiter links sind, aber auch in diesem Spektrum. Es geht also nicht nur darum, vermeidet man Konfrontation, sondern wie vergleiche ich mich mit den Deutschen und den Schweizern? Da gibt es große Unterschiede oder noch größer vielleicht mit dem Nachbarland Deutschland und Holland. Auch da können wir sehr viel sehen. Weil Deutschland total auf der anderen Seite ist. Ihr seht die schwarze Linie. Das sind Leute, die wollen konfrontieren. Aber für Deutsche sind Franzosen noch konfrontativer im Verhältnis. Und all das nur, weil wir von unserer Kultur her das mitgebracht haben. Hier ist das nochmal ein bisschen aufgeschlüsselt. Es gibt Kulturen, die sehr emotional sich ausdrücken und andere, die ganz ruhig und fast neutral sind. Und dann gibt es eben die Kulturen, die mehr auf Konfrontation aus sind und andere, die weniger auf Konfrontation aus sind. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wo ihr da euch vorfindet. Die Deutschen, die sind sehr emotional unausdrücklich. Also die drücken sich kaum aus, wie auch die Dänen und die Holländer. Sind aber auch sehr konfrontativ. Da kann es sein, dass man einfach sagt, du bist hier ein bisschen zu frech. Oder du machst es hier nicht richtig. Du solltest es eigentlich so und so machen. Das sind wir Deutschen. In Israel, die emotional expressiv sind, die würden vielleicht das so sagen. Was? Ihr macht das so? So kann man das doch gar nicht machen. So ist es richtig zu machen. Aber da Philippinen, die diese Konfrontation vermeiden, die würden vielleicht sagen, ja, weißt du, es ist wunderschön, was du hier machst. Es ist ganz klasse und so weiter. Ein kleiner Punkt, der vielleicht auch irgendwie etwas sein könnte, wäre vielleicht irgendwo, ja, weißt du. Und die Japaner, die auch die Konfrontation vermeiden, die sagen vielleicht, es gibt immer gute Möglichkeiten, auch Dinge anders zu machen. Was du machst, ist sehr wichtig und sehr hilfreich. Hast du dir schon mal überlegt, was auch vielleicht andere machen könnten? Wir drücken uns unterschiedlich aus und unsere Kultur spielt mehr eine Rolle, als wir manchmal glauben. Nun, welche Kultur ist die richtige denn in der Bibel? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, dass Gott nicht nur zugelassen hat, sondern es auch seinem Wunsch entspricht, dass wir mit verschiedenen Kulturen in der Gemeinde miteinander Gottes Hausgenossen, seine Kinder sind und das auch über Kulturgrenzen hinweg zeigen, gerade dann, wenn es schwer wird. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eben diese Hintergründe in Apostelgeschichte 6 mit dazu Beispiel. Könnt gerne hineinschauen in Apostelgeschichte 6 und ich finde folgende Dinge. Die Juden, die waren in der Überzahl. Das ist ihr Land in Jerusalem, das ist ihre Stadt, das ist ihre Religion. Sie sind Judenchristen. Und andere Minderheiten müssen sich einfach anpassen. Die Hellenisten, also die Griechischsprachigen, von denen es hier in Vers 1 hieß, das sind die Fremden. Das ist die Minorität. Das sind diejenigen, die zuerst mal eigentlich keine Rechte haben. Die Gemeinde ist recht neu, vielleicht wenig Erfahrung in diesem Bereich. Und es war schön, dass so viele Tausende dazugekommen sind, ja, Apostelgeschichte 2. Und wie wir dann gesehen haben, wie Gott wirkt und wie Gott es wichtig ist, dass wir miteinander leben und auch miteinander einfach Dinge tragen. Und dann eben sind die Leiter immer mehr eingespannt, haben kaum Zeit für das Eigentliche und so viel los mit Administration. Wer betet noch? Wer entdeckt, was hier Gottes Wille ist? Wer ist derjenige, der das auch weitergibt in der Schulung und in der Verkündigung? Und dann sehen wir, da ist eine echte Not. Die Witwen haben nicht genügend zu essen. Also es ist tatsächlich so. Und manchmal ist es ja so, wenn jemand etwas sagt, vielleicht auch ausdrückt und expressiv ist, dann muss man zuerst einmal einen Moment zurücktreten und denken, oh, da fühle ich mich jetzt sehr betroffen. Vielleicht reagiert man genauso. Bei uns in der Ehe ist es manchmal so. wäre schön, wenn man einfach sagt, was ist denn das grundlegende Anliegen? Was ist denn das, was der Kern der Wahrheit hier auch dabei ist? Und dann sind wir verschieden geartet, ganz verschieden unterwegs. Und das ist gut so. Ich bin sehr dankbar, dass es ein unterschiedliches Bild gibt. Nämlich, es gibt Menschen, die möchten Konflikte eher vermeiden. Die sind vielleicht so grau. Die verdecken das Ganze und sagen, es ist doch nicht so wichtig. Und das ist gut, weil nicht jeder Konflikt eigentlich uns auch durcheinander bringen darf. Und solche Menschen, die da sind, die haben ein Gefühl dafür, hey, es ist nicht ganz so wesentlich, was jetzt hier dran ist. Aber dann gibt es auch andere, die sagen, nee. Es ist schwarz oder weiß, richtig oder falsch. Und das ist auch gut so. Weil manche Dinge sind so wichtig, dass sie an die Oberfläche kommen müssen und nicht immer nur so brodeln im Hintergrund und man merkt es gar nicht und irgendwann sieht man, dass die einigen Leute weggehen, weil ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Das kann eine Ehe sein, das kann bei der Arbeit sein, wenn man im Team zusammenarbeitet, aber das kann auch in der Gemeinde sein. Und dann gibt es natürlich auch noch andere, die brauchen immer viel zu lange. Das sind die, die alles ein bisschen unterschiedlich sehen, bunt. Und für die alles auch Zeit braucht, um das zu erörtern, hier und da und jeder hat irgendwo Recht und bis man dann zusammenkommt. Auch das ist wichtig. Ich bin so ein Mensch, gebe ich gern zu, und mit all meinen Schwächen kann das auch manchmal eine Stärke sein. Und alle anderen sind genauso eine Stärke und eine Schwäche. Ich möchte es noch ein bisschen erklären. Es gibt nämlich Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Stilen. Das eine, die Unterschiede verdecken, das ist doch nicht so wichtig. Liebe deinen Nächsten hat eine echte, wirkliche Grundlage in der Bibel. Wir merken das. Liebe deinen Nächsten. Aber wir merken auch, der Paulus, der spricht Dinge bei den Korinthern zum Beispiel ganz knallhart an. Bei euch sieht es so aus, weil tatsächlich diese Situation, die da war, eine Spaltung hervorgebracht hat und auch in der Ethik nicht klare Normen da waren. Und er musste das ansprechen, damit die Gemeinde nicht auseinanderfällt und damit die Gemeinde weiterhin auch ein positives Beispiel ist, ein Vorbild für andere. Deshalb Unterschiede offen auszusprechen, klare Grenzen setzen, gut oder nicht gut. Bei Paulus sehen wir das immer wieder. Und dann aber auch Unterschiede balanciert darstellen. Ich denke da an den Johannes, der an vielen Stellen immer wieder hin und her und an immer wieder auch manches erklärt. Darf ich mal die Frage stellen, welcher Typ du bist? Grau, schwarz-weiß oder eher bunt? Müsst ihr es jetzt nicht mir sagen, aber ihr könnt es gerne auch in eurer Partnerschaft oder auch miteinander dann später besprechen. Aber die Frage ist, wie wirkt sich das aus dann? Wie wirkt sich das aus in Beziehungen, die man miteinander hat? Ist man dann immer schnell manchmal auch dabei, vielleicht auch zu verurteilen? Oder eher Dinge unter den Teppich zu kehren? Und was wäre denn wichtig jetzt in diesem Moment? Vielleicht auch nochmals die dritte Frage, die ich hier stelle. Wie möchtest du eigentlich behandelt werden? Weil darum geht es ja auch oft. Der andere versteht nicht mich. Der andere ist nicht auf meiner Ebene. Apostelgeschichte 6. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass die, die eher grau sind, gesagt haben, wir sind doch alle ein Leib. Wir sollten nicht streiten. Liebt einander. Leidet lieber mit. Wir kriegen einen anderen Weg, so hintenrum vielleicht irgendwie, dass die Witwen versorgt werden. Ich gehe mir arbeiten oder wir gucken selber drum. Nee, die Schwarz-Weißen, die haben gesagt, das muss jetzt gesagt werden. Das muss geklärt werden. Weil das ist nur der Anfang, dass wir als interkulturelle Gemeinde Dinge dann unter den Teppich kehren und nicht miteinander besprechen. Und ich glaube, die hatten recht an dem Punkt. Weil die Versorgung von Witwen, die echten Bedürfnisse, das war etwas, was Spaltungspotenzial hatte. Und da müssen wir reden miteinander. Da können wir nicht darüber einfach gehen. Aber man muss auch die Hintergründe kennen. Und ich glaube, es war gut, dass welche da waren, die auch mehr gesehen haben und dann Anzeichen genug hören. Das kann etwas länger dauern. Und da glaube ich, das einfach mal festzuhalten ist, Konflikte sind wichtig und notwendig, damit Veränderung auch geschieht. Ich glaube, wir müssen das einfach lernen zu sehen, wo braucht es jetzt vielleicht eine Vermeidung? Wo braucht es vielleicht eine Verringerung, Verniedlichung? Oder wo braucht es vielleicht auch eine Verstärkung? Sodass letztendlich da wir auch miteinander eine Lösung finden. Es hat mal jemand gesagt, das ist der John Paul Lederach, in einem Konflikt erkennen wir uns selbst und andere mehr als bei jeder anderen Erfahrung unseres Lebens. Wir kennen uns auf eine ganz neue und tiefgehende Weise und wir trachten danach, Wahrheit und Liebe in uns herzustellen. Wenn wir uns die Mühe machen, über die Worte und Konfliktthemen hinauszuschauen, sehen wir Gott. Das finde ich wunderschön, zu überlegen, dass Konflikte etwas sind, was zu unserem Leben dazugehören und wir dadurch etwas lernen können, nicht nur über uns, sondern auch über den anderen und letztendlich sogar auch etwas über Gott. Weil Jesus Christus hat uns gezeigt, was es bedeutet, wirklich wahrer Mensch zu sein, auch als wahrer Gott. Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm seinen einzigen Sohn gegeben hat. Da finde ich, es ist nicht entweder oder. Und wie schnell machen wir diese Ausgrenzung? Nein, seid freundlich, demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Und das kann man mal so darstellen. Auch wieder der Schulz von Thun hat es gezeigt, dass diejenigen, die Barmherzigkeit, Gnade in einer Gemeinschaft weitergeben möchten, oftmals den Vorwurf hören, du vermeidest ja nur Konflikte, du hast Angst davor. Bei dir ist ja alles beliebig. Da kann jeder machen, was er will. Da gibt es keine klare Richtung. Und da haben sie zum Teil recht. Und auf der anderen Seite, die stark die Wahrheit betonen, die müssen auch mit dem Vorwurf leben, dass man ihnen sagt, bei euch geht es ja nur um Rechthaberei. Da geht es nur darum, ihr müsst hier mit Gewalt euch durchsetzen. Habt ihr denn Angst vor dieser Ambiguität, vor dieser Uneindeutigkeit? Letztendlich brauchen beide etwas vom anderen. Jeder sollte von dem anderen lernen, nämlich die, die Barmherzigkeit sind, etwas lernen, dass es ohne Wahrheit letztendlich keine wirkliche Gnade und Barmherzigkeit gibt. Und genauso die, die so stark die Wahrheit betonen, merken, dass ohne Gnade die Wahrheit tatsächlich Rechthaberei und gewalttätig ist. Und wir so nicht miteinander umgehen können. Und deshalb in Apostelgeschichte 6, die Wahrheit war, die hellenistischen Witwen werden nicht so gut versorgt wie die hebräischen. Wir brauchen diese Liebe. Die griechischsprachigen Witwen sollen genauso gut versorgt werden wie die hebräischsprachigen. Beide sind wichtig und beide sollen ihre Rechte haben. Es braucht aber eine Lösung, eine Veränderung, weil im Moment ist es schwierig. Und da gehe ich wieder zurück auf meinen Professor, der seine Frau diese Bilder malen hat lassen und gesagt, die Leiter sind ganz wichtig. Wie gehen wir miteinander um? Und das ist, dass diese Angst unter Kontrolle kommen muss. Die Angst vor dem anderen, die Angst vor Verlust, die Angst vor von Kontrolle oder die Angst auch vor Gewalt, die muss beim Leiter stoppen. Ich bin verantwortlich. Ich bin derjenige, der hier etwas tun muss. Und so haben wir es dann auch, oder so sehen wir es auch, wie dann die Leiter hier reagieren. Und man muss beides voneinander trennen. Zum einen das Problem und zum anderen die Person. Die Person ist nicht schlecht, nur weil sie Dinge anders sieht. Vielleicht auch ganz anders sieht und es zum Konflikt kommt. Nein, es geht um eine Sache und um die müssen wir uns auch kümmern. Und nicht nur um eine Person. Und dann auch unter die Oberfläche schauen. Mal schauen, was sind denn die Werte, was sind die Zusammenhänge, was sind die Hintergründe? Und dann auch verletzendem Verhalten entgegentreten. Ihr seid immer so, ihr macht es immer. Nein, stopp. Das ist nicht, wie wir uns hier in unserer Gemeinschaft verhalten. Wir respektieren einander und wir lassen einander auch ausreden, aber wir werden einander nicht diffamieren und runterziehen. Wir haben eine Nulltoleranz, wenn es um gewaltheftige Kommunikation geht. Wir möchten gewaltfrei miteinander reden. Und das ist die Verantwortung der Leiter. Und dann auch das System betrachten, wie da. Warum werden die Witwen nicht versorgt? Und wir haben ja dann auch einen Hinweis darauf, weil die Leiter zu viel am Hut haben. Das ist ein systemisches Problem. Dann brauchen wir mehr Mitarbeiter, dann brauchen wir Leute, die hier mit anpacken und mithelfen. Und so kommt es dann ja auch. Weiß nicht, inwieweit ihr schon mal gehört habt von gewaltfreier Kommunikation. Ich merke, dass mir das hilft, auch in meinen Beziehungen, auch mit meiner Ehe und darüber hinaus. Und da möchte ich dann zuerst einmal sagen, ich beobachte etwas. Und dann komme ich dafür, was fühle ich dabei, was ist mein Bedürfnis und dann spreche ich eine Bitte auf. Ich beobachte, dass am Samstagabend wir immer zusammensitzen und jeder auf sein Handy schaut. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht wichtig bin. Und ich habe das Bedürfnis, hier mit dir mehr zu reden oder mit dir auch Gemeinschaft zu haben. Möchte ich dich bitten, dass wir Zeiten finden, wo wir das Handy zur Seite legen und dann auch miteinander reden oder vielleicht mal jemand einladen oder ein Spiel miteinander spielen. Ganz anders als, du guckst ja nur aufs Handy und du, dir bin ich gar nicht wichtig. Ich glaube, diese Sichtweisen in der Apostelgeschichte ist ganz wichtig. Unsere Witwen werden nicht versorgt. Ich fühle mich nicht wert geachtet. Und mein Bedürfnis ist, ich möchte Teil der Gemeinde sein. Ich möchte dazugehören. So wie wir das auch gehört haben, Teil der Hausgenossen sein und das auch ganz praktisch erleben. Ich brauche Hilfe bei der Versorgung unserer Witwen. Und wenn wir dann weiterlesen, haben wir die Lösung. Und ich glaube, ihr habt sie auch schon für euch gedacht. Da heißt es ab Vers 2 in Apostelgeschichte 6, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die euren guten Ruf haben und voller Heiligen Geist und Wahrheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Jugendgenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten, legten die Hände auf sie und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Ich habe das in einer anderen Übersetzung gerade mitlesen können. Aber so mal einfach die Fragen an euch. Was sind denn die Konsequenzen hier ganz konkret? Ich glaube, das Wichtigste hier an erster Stelle ist zuerst einmal die Bejahung der Situation. Es gibt hier einen Konflikt, den wir gemeinsam lösen möchten. Ja. Und es ist erst einmal neutral. Okay, wir haben beide ein Anliegen, dass das hier gut vorangeht. Und dann alle Gläubigen versammelt werden. Jeder wird gehört, vielleicht auch durch Vertretung. Jeder darf etwas sagen. Da gibt es keine Machtspielchen, wer hier vielleicht mehr zu sagen hat. Man lässt einander ausreden. Da reden nicht die einen 90% und die anderen gerade mal 10%. Und die wenig vielleicht etwas sagen, vielleicht muss man denen einfach auch die Chance geben. Hey, was denkst du dazu? Was ist dein Gedanke? Wird jeder gehört? Und dann aber auch auf das Wesentliche sich besonnen. Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Stärke? Was ist deine Berufung? Wo bist du gefragt und wo darfst du und solltest du mitarbeiten? Und dann sehen wir, dass Delegation eine wunderbare Art ist, um Arbeit besser zu verteilen, damit jeder letztendlich nicht zu viel hat, sondern jeder auch etwas zu tun hat. Was sind da die Kriterien von Leitern? Wer muss was abgeben? Da geht es um Stephanus, Mann von Heiligen Geist. Was sehen wir kurz danach? Kapitel 7 und 8 merken wir, wie der Stephanus Verantwortung übernimmt, in der Öffentlichkeit predigt und sogar dafür bereit ist zu sterben und dann auch als erster Märtyrer der Gemeinde gilt. Es sind Männer, Frauen, die wirklich hier Jesus ganz dienen. Und dann etwas im letzten Abschnitt, ich lese den nochmals. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Und ich glaube, da steckt etwas dahinter. Gott schenkt Frucht. Aber die Gemeinde, die erste Gemeinde damals, die einen Konflikt so wunderbar gelöst hat, die war attraktiv. Da war etwas dran. Da war etwas, was die Leute angezogen hat. Weil man hier nicht alles unter den Teppich kehrt, sondern wir hier als Menschen aus unserer Kultur, aus meiner Persönlichkeit, wir miteinander einfach auch etwas gestalten dürfen, auch etwas neu machen dürfen. Weil Konflikte sind immer Vorboten auch notwendiger Veränderung. Der Weidner Enderling das gesagt. Und mein Dozent hat mir dieses Bild mitgegeben und er hat gesagt, das ist etwas, was ihn ganz stark auch beschäftigt hat. Weil als er auch Kinder großgezogen hat, hat er gemerkt, dass diese Kinder immer mehr größer werden und die Schuhe, die er gerade eben gekauft hat, zu klein geworden sind. Kennt ihr das Problem? Und was macht man dann? Am besten, weil es ja so viel kostet, Schuhe sind teuer, man schneidet vorne ein Loch rein, sodass dann die Zehen rausgucken und die Zehen weiter wachsen können, oder? Ihr lacht alle. Ja, es ist lustig. Und jeder denkt, so ein Quatsch, was der da vorne erzählt. Zu Recht. Weil Schuhe, die zu klein sind, müssen gewechselt werden. Da braucht es eine andere Struktur, da braucht es eine andere Art. Genauso ist es mit Konflikten, die dazu dienen, dass Veränderung geschieht. Es braucht manchmal etwas anderes. Bei den Aposteln, die haben Leute, Diakone eingesetzt, die mitgeholfen haben. Was braucht es bei uns? Weil ein Konflikt ist letztendlich immer dazu da, zu verändern. Welches positive Beispiel hast du vor Augen? Hast du vielleicht auch ein negatives Beispiel, wo es eskaliert ist und du vielleicht Angst davor hast, dass das wieder so werden könnte? Deshalb die Frage in der Vorbereitung für mögliche Konflikte, und bei euch werden wahrscheinlich nie Konflikte sein, weil ihr im Vorfeld diese Dinge erkennt, ansprecht und dann miteinander löst. Aber sollte es Jesus sein, was sind Dinge, die ihr jetzt schon denken könnt und vorbereiten könnt, dass es eben nicht eskaliert, sondern zur positiven Veränderung beiträgt. Und vielleicht die allerletzte Frage noch, gibt es etwas aus diesem Beispiel aus Apostelgeschichte 6, was du gerne auch umsetzen möchtest? Was wäre das? Für dich ganz persönlich, vielleicht für deine Beziehung zu einem Partner, so, das könnte ein Lebenspartner sein, das könnte aber auch ein Partner bei der Arbeit sein. Oder vielleicht mit jemandem, mit dem du eng auch hier in der Gemeinde zusammenlebst. Ich hoffe, es ist für euch eine Ermutigung. Das ist meine Absicht. Weil Jesus sagt in Markus 3, Vers 24, wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Und ich kann das bestätigen. Ich kenne zu viele Familien, die im Streit liegen, wo die Konflikte in den Teppich gekehrt sind und wo man nicht miteinander gewaltfrei umgeht und die Kommunikation einfach zusammengebrochen ist. Vielleicht brauchen wir da wieder etwas, wo wir neu anfangen. Und Paulus im 1. Korinther, was ich euch angesprochen habe, diese Probleme in der Gemeinde, sagt dann, gibt es denn bei euch wirklich keinen einzigen unter euch, der die Weisheit besitzt, einen Streit zwischen zwei Brüdern zu schlichten? Ich glaube, bei euch ist es anders. Und ich glaube, dass Jesus uns auch etwas an die Hand gegeben hat. In seinem Wort, Apostelgeschichte 6, als Beispiel dafür, wie wir auch gut mit Konflikten umgehen können. Und ich würde mir wünschen, dass wir eben mit dieser gewaltfreien Art uns in unserer Verschiedenheit an persönlichen, aber auch an kulturellen Dingen einfach dieses Bewusstsein dafür haben, das Verständnis entwickeln und dann die Wahrheit und die Liebe miteinander verbinden zu einem wirklichen positiven Veränderung, gerade auch durch Konflikte. Und da bitte ich dich, lieber Herr, dass es nicht einfach nur etwas ist, was wir vielleicht bejahen, weil es in der Bibel steht, vielleicht auch manche uns ärgern, weil hier vielleicht auch Dinge, Beobachtungen aus der Soziologie hinzukommen, sondern dass wir wirklich vor dich treten und dich um Hilfe bitten. Weil ganz ehrlich, letztendlich schaffen wir das gar nicht ohne dich, Herr Jesus. Und da bitten wir um die Fülle deines Geistes, dass du uns immer wieder reich beschenkst, uns bewusst machst und dann hilfst, dass wir unsere Beobachtung in einer Art und Weise weitergeben, die andere annehmen können, verstehen können und dann auch mit uns gemeinsam Lösungen finden für Konflikte, die vielleicht noch nicht da sind, aber die sicher kommen. Weil du schenkst Veränderung. Und die größte Veränderung ist die, dass dann Menschen das sehen, wie wir miteinander umgehen, dazukommen und die Gemeinde wächst und dein Name in dieser Stadt auch hier in Schwenningen verherrlicht wird. Und das bitte ich, damit dein Name hier verherrlicht wird, damit dein Reich groß gemacht wird und dein Wille geschehe. Amen.